Danke. Es ist jetzt doch schon einige Jahre her, da haben wir uns als Gemeinde Traum gemacht, ein eigenes Gemeindeleitbild zu entwickeln. Und das hängt draußen in Rot-Weiß und da sieht man so eine dreifache Ausrichtung. Wir wollen uns ausrichten auf Gott hin, nach oben hin, dann ausrichten in die Gemeinde und ausrichten nach außen hin in die Welt. Und wir haben den Leitsatz, wir lieben Gott, die Welt und einander oder wir dienen Gott, der Welt und einander. Und es ist immer wieder gut, von Zeit zu Zeit einmal ein bisschen innezuhalten und darüber nachzudenken, stimmt es noch, passt es noch, passt unsere Zielrichtung, der Marsch. Und ich bin vor ein paar Wochen da draußen gestanden, habe mir das Bild angeschaut und habe mir gedacht, ja, also ich finde das Leitbild nach wie vor sehr gut, weil es einfach das alles zusammenfasst. Die Ausrichtung auf Gott hin, aufeinander in der Gemeinde und trotzdem auch den Blick in die Welt raus. Dass das im Alltag nicht immer so ideal gelebt wird und dass wir da immer wieder versagen, ist uns auch allen klar. Warum sage ich das jetzt? Wir sind ja in unserer Predigtreihe im ersten Petrusbrief und bei Petrus ist mir diese dreifache Ausrichtung eben auch aufgefallen. Und er redet sehr viel über diese lebendige Hoffnung, die wir haben. Und er sagt im ersten Kapitel, in Vers 3 redet er von der lebendigen Hoffnung und in Vers 9 sagt er nachher, dass das Endziel unseres Glaubens ist eben die Errettung der Seelen. Das ist diese Ausrichtung auf Gott hin, das ist die lebendige Hoffnung, die wir haben, diese Ausrichtung auf oben hin. Und das wiederum hat dann Auswirkungen auf unser Leben als Christ in einer nichtchristlichen Welt. Unsere Beziehung zu Gott hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen innerhalb der Gemeinde und auf die Beziehungen außerhalb der Gemeinde. Und da steigen wir heute ein im dritten Kapitel, ab Vers 8. Und da redet er über lebendige Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Da merken wir diesen Telegrammstil von Petrus, der packt da in ein, zwei Sätze so viel rein, da könnte man alleine von dem jetzt schon zwei Predigten draus machen. Da fängt dann endlich aber, also so viel wie zum Schluss von diesem Abschnitt oder als Ziel oder als Ergebnis von dem, was er vorher gesagt hat. Was hat er vorher gesagt? Da hat er darüber geredet, über das richtige Verhalten in der Arbeitswelt und das richtige Verhalten in der Ehe. Und dann sagt er ihm zum Schluss, endlich aber seid alle. Also es geht nicht nur darum, dass wir uns bei der Arbeit richtig verhalten und in der Ehe richtig verhalten, sondern es geht um alle Beziehungen. Und es ist auch interessant, dass fast alle neutestamentlichen Briefe an die ganze Gemeinde gerichtet sind, beziehungsweise sogar an mehrere Gemeinden und nicht nur an die Gemeindeältesten oder an bestimmte Gruppen, sondern wirklich an alle. Und Petrus spricht dann jetzt auch alle an. Seid alle, die ganze Gemeinde. Was sind wir alle? Wir sollen gleichgesinnt sein. Das heißt, wir sollen eine Einheit sein. Keine Einheitlichkeit, wir sind alle unterschiedlich, aber wir sollen das gleiche Sinnen haben, das gleiche Denken, das gleiche Wollen. Warum? Ja, weil wir das gleiche Ziel haben, die Rettung unserer Seelen, weil wir die gleiche Grundlage haben, die Gnade und weil wir das gleiche tun sollen, nämlich gute Werke, die Gott vorbereitet hat. Wie das dann konkret ausschaut, das ist wieder bei jedem anders. Aber diese Gesinnung, dieses Denken, dieses Wollen soll gleich sein. Dann sollen wir mitfühlend sein, das heißt, hineinfühlen ins Leben vom anderen, sich in die Lage des anderen versetzen, mit den Weinenden weinen, mit den Lachenden lachen. Wir sollen gegenseitige und geschwisterliche Liebe haben. Wir sollen den anderen so annehmen, wie er ist und nicht so, wie wir ihn gern haben würden. Wir sollen barmherzig sein, das heißt, wir sollen bereit sein, uns zu beugen, vom eigenen Ego ein bisschen wegzugehen, vom hohen Ross runterzusteigen, um dem anderen zu helfen. Wir sollen gütig sein, freundlich, demütig, also nicht egoistisch, immer nur auf mein Wohl aus sein, sondern auf das Wohl des anderen. Und wir sollen nicht vergelten. Wenn wir irgendwie den Eindruck haben, dass wir ungerecht behandelt worden sind, dann ist ziemlich schnell der Schrei nach Gerechtigkeit da. Was wir meistens damit meinen, ist nicht Gerechtigkeit, sondern Rache. Also wir reden von Gerechtigkeit und wollen eigentlich Rache. Und es ist irgendwie traurig, dass sehr viele Menschen sehr gut darin sind, auszuteilen und sehr schlecht darin sind, wirklich einzustecken auch. Petrus sagt, wir sollen einstecken, ohne dass wir gleich wieder austeilen. Und wenn wir austeilen, dann sollen wir was austeilen? Wir sollen Segen austeilen. Nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern Böses einstecken und Gutes austeilen. Segnen. Das ist so ein christlicher, frommer, allgemein bekannter Ausdruck, aber was heißt das eigentlich? Welche Bilder habt ihr im Kopf, wenn es Segen hört? Was ist Segen?
Gottes, dem Nächsten von Gott her Gutes wünschen.
Ja, das ist genau das. Gutes wünschen. Genau, das ist eigentlich der Ausdruck vom Segen, Gutes wünschen. Und also die Bilder, die mir so im Kopf gleich eingefallen sind, sind einfach mal Handauflegung, wenn ein Missionar ausgesandt wird oder wenn man eine Kindersegnung hat, dann legt man die Hände auf und segnet ihm eine Person. Und ich habe da bei Wikipedia nachgeschaut, was da gesagt wird, was Segnen heißt. Und da steht drinnen, das ist ein Ritus, wodurch Personen oder Sachen Anteil an göttlicher Kraft oder Gnade bekommen sollen. Also man bekommt durch den Segen oder man soll durch den Segen Anteil an Gottes Kraft und Gnade bekommen. Und wenn wir Segen in der Bibel anschauen, sehen wir sehr oft, dass das gegenübergestellt wird. Segen und Fluch, Leben und Tod. Und wenn man Segen so anschaut, merkt man ja eigentlich, das kann ich ja gar nicht. Ich kann nicht zwischen Segen und Fluch und Leben und Tod entscheiden. Das heißt, segnen letztendlich kann nur einer. Das kann Gott, das kann ich eigentlich nicht. Aber ich kann eben dem anderen Gutes zusprechen. Ich kann dem anderen Anteil an Gottes Kraft, an Gottes Segen wünschen. Und Petrus sagt eben, wir werden den Segen erben. Das ist eben diese lebendige Hoffnung. Wir wissen, wir werden das einmal erben. Wir haben eine Zukunft bei ihm. Und auf dem Weg dorthin gönnen und wünschen wir auch anderen, dass sie teilhaben an diesem Segen, der auf uns wartet. Und das sollen nicht nur schöne Worte sein, ja, Gott segne dich, geh mit Gott, aber geh, wünsche dir alles Gute, sondern wenn wir jemanden segnen, dann soll man wirklich dahinter stehen, dann soll man dem das wirklich wünschen und wirklich für den beten. Und dem vielleicht, wie der Herberg gesagt hat, nicht nur dabei bleiben, sondern auch Gutes tun, nicht nur Gutes wünschen. Ein Negativbeispiel dazu. Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass eine Patientin von mir ziemlich bedrückt war. Sie hat geweint und war einfach nicht gut drauf. Und ich habe sie dann gefragt, was ihm los ist. Und dann hat sie gesagt, ja, ihrer selber geht es nicht gut. Sie hat einen Schlaganfall gehabt, muss jetzt Reha machen und schauen, dass es wieder besser wird. Und ihr Mann, der sie am Tag davor noch besucht hat, ist jetzt heute selber ins Krankenhaus eingeliefert worden, wegen einem Infekt, wird Lungenentzündung wahrscheinlich gewesen sein. Und jetzt war sie einfach fertig. Und ich habe sie dann halt getröstet und habe ihr gut zugeredet und gesagt, ja schauen Sie, Sie sind da in guten Händen, Sie müssen schauen, dass wir den Therapien weitermachen, dass das wieder kräftiger werden, dass wir wieder auf die Beine kommen. Und ihr Mann, das ist auch gut, dass er jetzt im Krankenhaus ist, da ist er gut betreut, da wird er versorgt, wird auch geschaut, dass der Infekt wieder weggeht, dass er wieder auf die Beine kommt und da wird gut zugeredet und dann haben wir ein bisschen rumgescherzt und hat sie zum Lachen angefangen und dann hat es wieder passt. Ein paar Stunden später war ihr Mann tot. Und ich habe mir gedacht, eigentlich alles, was ich da jetzt gesagt habe, das war nur heiße Luft. Das im Endeffekt hat das gar nichts gebracht. Und eben, wenn wir jemanden segnen und Gutes zusprechen, dann soll das ja nicht nur so, wird schon wieder und passt schon und Kopf hoch, sondern wir sollen wirklich dahinter stehen und schauen, dass es den Menschen wirklich besser geht, dass er wirklich einen Segen erfährt. Petrus geht dann weiter in Vers 10 und sagt, denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will. Das ist ein Zitat aus einem Psalm und ich finde die Formulierung irgendwie schön. Wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will. Der christliche Glaube ist kein lebensverneinender Glaube, es ist alles böse, alles schlecht in der Welt, wir wollen mit dem irgendwie gar nichts zu tun haben, wir sind eigentlich nur da und warten auf die Ewigkeit, aber wir können und wollen das Leben eigentlich gar nicht genießen. Nein, der christliche Glaube ist ein lebensbejahender Glaube. Und es stimmt schon, dass das Leben nicht immer schön ist, es gibt dunkle Zeiten und es stimmt auch, dass das Beste noch auf uns zukommt. Das liegt in der Zukunft. Aber dennoch wollen wir hier und jetzt schöne Tage erleben. Wir wollen das Leben, das Gott uns geschenkt hat, genießen, so gut es geht. Und wir wollen eine positive Lebenseinstellung haben. Und ich habe da so einen Spruch gefunden, so das alte pessimistische Lied, alles ist schlecht, und das soll man im Austauschen gegen ein neues, gegen ein positives Lied. Und das alte Lied geht ungefähr so, ach, wie bin ich so gerecht, ach, wie geht es mir so schlecht, ach, wie ist das alles so ungerecht. Stattdessen soll man lieber singen, danke für den Herrn, ich lebe heute gern und die Hoffnung ist nicht fern. Einfach so vor dem, alles ist böse, alles ist schlecht, Kopf hoch und einfach das Positive sehen am Leben. Also wer ein gutes Leben leben will, wer Gutes sehen will, was soll der tun? Sagt Petrus, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Kommt euch vielleicht bekannt vor, das ist die heurige Jahreslosung, hängt auch draußen. Ein Zitat aus Psalm 34. Also wir sollen unsere Zunge vor Bösem bewahren. Oft ist es einfach gescheiter, wenn wir den Mund halten. Meistens kommen wir erst hinten noch drauf, sobald wir den Mund aufgemacht haben, dass es besser gewesen wäre, wenn wir ruhig gewesen wären. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Oft ist es einfach besser, in einer Auseinandersetzung, wenn irgendwas ist, Klappe zu, nichts sagen. Manche Sachen vielleicht runterschlucken, vielleicht verdrängen. Sagen die Psychologen, wieder dann verdrängen, das ist ganz schlecht, das ist ungesund. Man muss das alles rauslassen, das kann man nicht verdrängen, das ist für die Psyche ganz, ganz schlecht. Es stimmt schon, dass Verdrängen sicher nicht die beste Strategie ist, aber es mag in manchen Situationen immer noch besser sein, als dass man einfach alles rauslässt, einen anderen beleidigt, Schaden anrichtet, den man nicht mehr gut machen kann und sich gegen den anderen und gegen Gott versündigt. Da ist es immer noch besser, wenn man es verdrängt. Und ich denke, dass da Jesus ein gutes Beispiel ist. Er hat sehr oft einfach geschwiegen. Er hätte, glaube ich, in einer jeden Auseinandersetzung genügend Argumente gehabt. Meistens hat er einfach nichts gesagt. Er hat geschwiegen. Aber wir müssen ja gar nicht verdrängen. Wir können alles sagen. Wir müssen das nicht alles den Menschen sagen. Wir können alles unserem Gott sagen. Und wir haben ja einen Hund und da bin ich, sagen wir, zweimal am Tag müssen wir spazieren gehen. Und da habe ich dann meistens die Kopfhörer drinnen und höre entweder Musik an oder die Audiobibel. Und da bin ich momentan gerade so bei den Psalmen. Und da denke ich mir, das ist ja Wahnsinn, wie die Psalmisten mit Gott reden, was die Gott da alles hinknallen. Einen ganzen Frust und Zorn und Hass, was haben auf andere Feinde und alle Menschen. Das soll die Pest treffen, das soll ihn krepieren und was weiß ich was alles. Also, ich denke mir, boah, so kann man mit Gott reden. Ja, kann man. Er weiß ja sowieso, was da drinnen ist. Er weiß eh, wenn ich zornig bin. Wenn ich am liebsten, weiß ich nicht, was machen möchte. Das weiß er eh. Also kann ich ihm das gleich sagen auch. Das befreit mich und es fördert die Beziehung zu Gott. Also wir können bei Gott wirklich all unseren Frust und Zorn und alles, was uns bedrückt, abladen. Aber anderen Menschen gegenüber ist es oft gescheiter, den Mund zu halten. Also wir sollen uns vom Bösen abwenden. Das bedeutet so viel wie scheu werden. Und wir kennen das Bild von einem Pferd, wenn es vor einer Kutschen ist, dann hat es so Scheuklappen auf, dass er links und rechts nicht sieht und eben nicht scheu wird. Und wir sollen eben ohne diese Scheuklappen durchs Leben gehen. Und wenn wir Böses sehen, wenn wir Sünde sehen, dann soll man eben scheu werden, wie ein Pferd. Wie Josef in Ägypten, als ihn die Frau von Potiphar führen wollte, ist er scheu geworden. Er ist ausgerissen, er ist weggelaufen, auf und davon. Und wenn wir Böses sehen, dann sollen wir auch so scheu werden. Wir sollen ausweichen, weglaufen und nicht damit flirten, nicht damit spielen, rausfinden, wie weit kann ich gehen. Das ist gerade im Bereich der Sexualität und gerade in jungen Jahren ein großes Thema. Und da ist einfach die Devise, gescheit ein bisschen zu vorsichtig als zu mutig. Und wir wissen, Mut und Dummheit, die sind sehr verwandt miteinander. Also besser vorsichtiger. Und wir sollen das Böse nicht nur meiden, sondern wir sollen stattdessen Gutes tun. Weil die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Also seine Augen sind auf die Gerechten gerichtet. Ich bin gerecht vor Gott. Nicht aus mir selbst heraus, ich bin nicht selbstgerecht, sondern ich bin gerecht durch Jesus. Und Gott sieht mich, er hört mich. Das bedeutet so viel wie, er handelt auch, er hilft auch. Und er sieht auch das Böse und die Bösen. Und er wird auch dort handeln, zu seiner Zeit. Und oft ist es gut, wenn wir so einen ehrlichen und heiligen Zorn haben, wenn wir Böses sehen. Und trotzdem müssen wir immer wissen, das Handeln und die Rache liegt bei Gott, nicht bei mir. Das heißt nicht, dass wir alles dulden müssen. Oft ist es wirklich gut, wenn man Böses auch aufzeigt in der Gesellschaft. Und es ist, glaube ich, viel Weisheit notwendig zu wissen, wann ist Schweigen und Beten angesagt und wann ist Handeln angesagt. In Vers 13 dann, und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Das haben wir gedacht, das ist wieder so eine typische Aussage von Petrus, so richtig so großkotzig. Ja, was willst denn ihr mir? Ihr kennt mir gar nichts. Wer will mir einen Schaden anfügen? Kann mir keiner einen Schaden anfügen? Kann mir keiner was Böses tun? Es kommt darauf an, was man unter Schaden versteht. Petrus hat für sein Glauben sehr viel leiden müssen. Paulus hat sehr viel leiden müssen. Und auch heute leiden sehr viele Menschen wegen ihrem Glauben. Sie können uns körperlichen Schaden zufügen. Aber diese lebendige Hoffnung, von der Petrus immer redet, die kann uns keiner nehmen. Im 1. Korintherbrief steht, was bleibt, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Die drei. Der Glaube, es ist so der Einstieg in eine Beziehung mit Gott. Die Liebe ist so das Wesen und der Inhalt dieser Beziehung. Und die Hoffnung, das ist das, was wir wissen, was auf uns zukommt einmal. Sie können den Körper töten, aber unsere Seele nicht. Da sind wir sicher in Gottes Armen. Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Also Petrus ist es ja wohl klar, wir können leiden. Und dann sollen wir glücklich sein oder selig. Selig heißt so viel wie, wenn die Seele zur Ruhe kommt. Das heißt nicht, dass man jetzt in der Situation gerade glücklich und fröhlich ist, auch schön, ich darf leiden, juhu, das wäre ja dumm. Keiner will leiden. Jesus wollte auch nicht leiden. Aber er hat ja gesagt zum Willen Gottes und wir sollen auch ja sagen zum Willen Gottes. Wir sollen das Leid annehmen und auch die Verheißungen annehmen. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Es gibt einen schönen Satz, wer Gott fürchtet, der braucht vor Menschen keine Angst haben. Und trotzdem merkt man immer wieder, wenn so Angstgefühle hochkrabbeln, wenn so ungute Gefühle kommen, Ängste, Unruhe, ein mulmiges Gefühl, kennt wahrscheinlich auch jeder. Das kommt auf einmal hoch, man weiß nicht warum, wieso, man kann irgendwie nichts dagegen machen. Das kommt einfach. Aber all diese unguten Gefühle, das sollen uns nicht bestimmen. Was uns bestimmen soll, ist eben diese lebendige Hoffnung, die wir haben. Sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Das ist so eine fromme Aussage und wir verwenden oft so fromme Begriffe, sind uns gebräuchlich. Und ich denke mir dann oft, was heißt denn das eigentlich? Heiligt vielmehr Gott in eurem Herzen. Bei jedem wiedergeborenen Menschen wohnt Gott im Herzen, bildlich gesprochen, und den sollen wir jetzt heiligen. Heiligen heißt so viel wie absondern, also für einen bestimmten Zweck widmen, für was Besonderes halten. Also das heißt, wir sollen Gott besonders halten in unserem Herzen, in unserem Leben. Nicht die Not, nicht die Probleme, nicht andere Menschen, nicht das Leben an sich soll uns bestimmen, sondern Gott ist König. Und er ist der Chef, er ist heilig in meinem Herzen. Und diese Verbindung zum Herrn, die übt man am besten, wenn die Sonne scheint, wenn das Leben gut ist, wenn es uns gut geht. Dann profitiert man dann später davon, wenn der Schatten da ist, wenn der Sturm da ist, wenn man einmal wissen, wo oben und unten ist. Dann kann man wissen, dass wir sicher sind in Jesu Armen. Und das nimmt dann all den Stürmen und Ängsten und Sorgen und unguten Gefühlen, die so hochkommen, die Kraft. Und jetzt schwenkt der Petrus ein bisschen um, kommt jetzt also ein neuer Abschnitt von diesen lebendigen Beziehungen innerhalb der Gemeinde, mehr das Augenmerk nach außen, wobei das ein bisschen fließend ist, er hat vorher auch schon angefangen, weil wir einfach innerhalb und außerhalb der Gemeinde überall mit Menschen zu tun haben, verfließt es ein bisschen, aber jetzt wird es noch konkreter. Also diese lebendige Hoffnung hat Auswirkungen und bringt lebendige Beziehungen in der Gemeinde und ein lebendiges Zeugnis außerhalb der Gemeinde. Seid aber allzeit bereit zur Verantwortung oder zur Verteidigung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also wir sollen bereit sein zur Verteidigung. Wir sollen uns nicht selbst verteidigen, das hat er vorher gesagt, wir sollen einstecken, ohne auszuteilen oder nur Segen austeilen. Wir brauchen uns nicht selbst verteidigen. Wir brauchen auch Christus nicht verteidigen. Wir brauchen Gott nicht verteidigen. Das hat er nicht notwendig. Jesus hat sich nicht einmal selbst verteidigt. Er soll jetzt auf uns angewiesen sein, dass wir ihn verteidigen. Es gibt ja den Begriff Bible Bashers. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das sind so selbsternannte Verteidiger des Evangeliums. Und wenn irgendwer was Böses über Gott oder die Bibel sagt, dann kriegt er einfach einen Haufen Bibelverse um die Ohren knallt, dass er schwindelig wird. Das soll man nicht, das braucht man nicht, das hat Gott nicht notwendig. Also wir brauchen uns nicht verteidigen, wir brauchen Gott nicht verteidigen, aber wir sollen unsere Hoffnung verteidigen, die wir haben. Und die sollen wir weitergeben. Und es gibt da eine nette Geschichte von Wilhelm Busch, sein Buch Jesus, unser Schicksal. Da hat es mal eine große Kundgebung gegeben und da war ein großer Redner und der hat halt gewettert, dass das, was in der Bibel steht, sowieso alles Blödsinn ist und wer glaubt, der kann ja nicht ganz richtig im Kopf sein und hat er halt geredet. Und dann hat er halt zur Diskussion aufgerufen, wer da halt irgendwas dagegen sagen will. Hat sich keiner getraut. Was soll man da jetzt noch sagen, wenn der da so wortgewaltig redet? Nur eine alte Frau ist aufgestanden und hat von ihrem Glauben erzählt. Hat erklärt, wie sie zum Glauben gekommen ist, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist, dass sie jetzt ein Kind Gottes ist. Und dann hat sie ihn herausgefordert, hat gesagt, ich habe ihnen jetzt erklärt, was Jesus für mich getan hat. Was hat ihr Unglaube jemals für sie getan? Und er hat gesagt, nein, er möchte nicht niemandem seinen Glauben wegnehmen, es ist eh schön, wenn alte Leute an irgendwas glauben und so, das passt eh. Und ich habe gesagt, nein, jetzt kommen wir uns mal nicht blöd. Ich habe ihnen erklärt, was Jesus für mich getan hat, was hat ihr Unglaube für sie getan? Da hat er keine Antwort drauf gehabt. Also wir sollen unsere Hoffnung, die wir haben, verteidigen. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das heißt respektvoll und wertschätzend. Das ist das Gegenteil von Fanatismus. Und gerade wenn der Gegenwind stark ist, ist es natürlich nicht so einfach, immer freundlich und respektvoll mit jedem umzugehen. Wir haben in Europa eine dunkle Vergangenheit und es hat Zeiten gegeben, da waren Bibeln verboten. Man hat keine besitzen dürfen, man hat sie nicht lesen dürfen und in vielen Teilen der Welt ist es heute noch so. Und Menschen zeigen andere Menschen an, wenn sie eine Bibel haben. Und Menschen sind bereit, ihre lebendige Hoffnung zu verteidigen, ihre Bibel zu verteidigen. Sie sind nicht bereit, das aufzugeben, auch wenn man es dafür umbringt. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche eure guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Das heißt, wir sollen glaubwürdig sein. Wir wissen, dass das Leben oft lauter spricht als der Mund und das, was der Mund sagt und was das Leben sagt, das sollte übereinstimmen. Das ist im Alltag natürlich eine große Herausforderung. Das ist ja immer wieder eine Gratwanderung. Einerseits will man nicht Wasser predigen und selbst Wein trinken. Andererseits wollen wir uns auch nicht künstlich heiliger machen, als wir sind, so tun, als ob. Das wäre dann scheinheilig. Sondern wir wollen authentisch sein. Wir wollen zu unserem Glauben stehen. Wir wollen ein gutes Gewissen haben. Aber auch zu unseren Fehlern stehen. Wir wissen, dass wir nicht perfekt sind. Und darum brauchen wir auch nicht so tun, als ob unter Christen alles perfekt läuft. Und dann sagt er da, in Christus wandeln. Wandeln, das haben wir vorher schon mal gehabt, das heißt so viel wie leben oder das Leben ausrichten. Und der Begriff in Christus, gibt es eigene Bücher drüber sogar, und das ist auch ein großer Begriff in der Bibel halt. Da haben wir auch wieder gedacht, das ist so gängiger Begriff unter Christen, aber was heißt das eigentlich in Christus? Wie kann eine Person in einer anderen sein? Jetzt abgesehen vielleicht vom Sex oder von einer Schwangerschaft, aber ansonsten war diese Person in einer anderen, vielleicht noch bei einer Operation, wenn der Chirurg da im Bauch herumfummelt. Aber sonst, was heißt das, wir sind in Christus, wie eine Person in einer anderen. Vielleicht helfen uns da zwei Bilder, um das ein bisschen besser zu verstehen. Und zwar das Bild vom Weinstock und den Reben und das Bild vom Körper. Und die griechische Sprache und die deutsche Sprache sind halt nicht ganz gleich. Im Griechischen heißt es dann wörtlich, die Rebe ist im Weinstock oder die Hand ist im Körper. Das heißt, die sind miteinander verwachsen. Die Rebe ist mit dem Weinstock verwachsen, die Hand ist mit dem Körper verwachsen. Auf Deutsch müsste man eigentlich besser übersetzen, statt in, an. Also die Rebe ist am Weinstock und die Hand ist am Körper, nicht im Körper. Bedeutung ist, es ist angeschlossen. Die Rebe ist angeschlossen, die Hand ist angeschlossen am Körper. Aber die Bedeutung ist eigentlich dieselbe. Verwachsen sein, angeschlossen sein. Das heißt, Jesus ist meine Kraft, mein Leben. Ohne ihn sind wir leblos und kraftlos. Angeschlossen an sein ewiges Leben haben auch wir ewiges Leben. Und so wie eine Rebe ohne Weinstock leblos ist, wie eine Hand ohne Körper leblos ist, haben wir auch kein ewiges Leben ohne Jesus. Ohne ihn können wir einfach nichts tun. Das heißt, wir können sehr viel tun, aber wir können nichts tun, was Ewigkeitswert hätte. Und Paulus sagt es im Galaterbrief im 2. Kapitel sehr schön, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist eben dieses Angeschlossensein, Verwachsensein mit Christus. Und wenn man so lebt, mit dieser Verbindung, angeschlossen und verwachsen mit Christus, dann gibt es eigentlich keinen Grund, über uns zu lästern. Und falls doch, dann sagt Petrus, dann ist es besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Und dann nennt er das beste Beispiel überhaupt, nämlich Jesus selbst. Er ist unser Vorbild. Warum sollten wir bereit sein, ungerecht behandelt zu werden, ungerecht zu leiden? Weil auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, die Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Da fasst es wieder, das hat er vorher schon mal gemacht, das ganze Leben von Jesus in einem einzigen Wort zusammen, nämlich Leiden. Das beinhaltet auch sein Sterben. Er wurde getötet und ich bin mit ihm gestorben. Und er ist auferstanden und ich lebe mit ihm, damit er uns zu Gott führte. Und jetzt kommt eine sehr schwierige Stelle, die eigentlich noch keiner wirklich ganz verstanden hat, was das bedeuten soll. Vers 19, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündete, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut erstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während er die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen hindurch gerettet wurden durch das Wasser. Das fügt er da einfach so zwischen rein. Steht da sehr vieles einfach nicht da, zum Beispiel ist nicht ganz klar, vor welchem Gefängnis er redet. Redet er da vor der Hölle, vom Hades, oder redet er vom Gefangensein in Sünde und Tod, was an jeden Menschen betrifft? Ist da Jesus in die Hölle runtergegangen oder wo ist er hingegangen? Bei seiner Kreuzigung hat er gesagt, er ist heute noch im Paradies, also nicht in der Hölle. Zwischen Himmel und Hölle ist eine große Kluft. Also es ist ein bisschen schwammig und sehr eigenartig und Petrus legt es dann auch nicht wirklich aus, was er da meint. Und da gibt es einfach verschiedene Meinungen. Manche meinen wirklich, er ist in die Hölle runter, hat dort entweder Menschen oder Engeln gepredigt. Was für mich ein bisschen unwahrscheinlich ist, dass wirklich Menschen nach ihrem Tod noch eine zweite Chance bekommen, um doch noch an Jesus zu glauben. Also für mich ist es sehr wahrscheinlich, und bin nicht alleine, der Gedanke, dass Jesus im Geiste, von dem er redet auch, durch Noah den Menschen damals zu Noahs Zeiten gepredigt hat, in ihrem geistlichen Gefängnis, in dem auch jeder Mensch sitzt. Und Petrus sagt mich auch im zweiten Brief dann, dass Noah ein Verkündiger der Gerechtigkeit war. Also das wird da auch mit reinpassen, dass Noah quasi oder Jesus im Geiste durch Noah damals den Menschen das Evangelium gepredigt hat. Ich habe da ein nettes Bild gefunden dazu, wo man im Noah sieht, wie er predigt und zur Rettung aufruft durch die Arche, was eben ein Bild ist für Jesus. Damals wurden die Menschen durch die Arche gerettet, in Wirklichkeit werden die Menschen durch Jesus gerettet. Aber in Petrus legt es da nicht weiter aus und dann sollten wir da jetzt auch nicht was ewig herumspekulieren, was das alles wirklich bedeutet. Als Gottes Langmut erstmals zuwartete in den Tagen Noahs. Gott hat sehr viel Langmut, er ist geduldig und er wartet. Er hat zu Noahs Zeiten gewartet, dass Menschen sich bekehren, ist nicht passiert. Und auch heute wartet er, dass Menschen umkehren, Buße tun und zu ihm kommen. Welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinne rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Aber das ist ja eine verschnörkelte Formulierung. Wasser ist einfach ein Bild vom Gericht und Rettung gleichzeitig. Damals bei Noah und bei uns heute in der Taufe. Und die Taufe ist eben nicht eine Reinigung, ein Abwaschen von Schmutz und Sünde, sondern es ist ein Bild vom Ertrinken, ein Bild vom Sterben des alten Menschen und wieder Auferstehen mit Jesus zum ewigen Leben. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Und von dort wird er wiederkommen. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender des Glaubens. Und bis dorthin, bis er wiederkommt, wollen wir uns eben weiterhin ausrichten, nach oben hin, auf unser Ziel hin, auf die lebendige Hoffnung, auf die Ewigkeit, auf die Errettung unserer Seelen. Wir wollen uns weiter ausrichten nach innen hin, dass wir gleichgesinnt sind, mitfühlend, voller geschwisterlicher Liebe, barmherzig, gütig und segnend. Und wir wollen uns ausrichten nach außen hin. Wir wollen die Menschen, die Jesus nicht kennen, lieben und sie einladen und sie segnen und unsere lebendige Hoffnung mit ihnen teilen. Amen.